Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner, Frank und frei auf Nuvisor. Heute mit einem Thema, was von aktuellen Ereignissen geprägt ist. Es geht um den Einbruch in das grüne Gewölbe, die Schatzkammer in Dresden, in Sachsen. Und es hat also einen sehr aktuellen Bezug, dieses Thema. Aber gleichzeitig werden wir dann nicht dabei stehen bleiben, sondern ich werde noch ein paar andere Fälle anschauen und daraus dann so eine Art Analyse auch unseres Zeitgeists bringen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, vernachlässigen wir unsere Kultur? Und lass uns mal einsteigen in dieses ganz aktuelle Thema. Es ist heute Mittwoch, wo ich hier aufnehme, also übermorgen, vorgestern kam eine Nachricht, die wirklich hier in Sachsen die Menschen erschüttert hat. Also mich selber auch. Also eine ganz große emotionale Tragweite auch bei dieser Sache. Die Nachricht war, es wurde ins grüne Gewölbe eingebrochen. Das grüne Gewölbe, für Leute, die jetzt da nicht so kunsthistorisch bewandert sind, das ist im Grunde genommen die Schatzkammer der wettinischen Könige, der sächsischen Dresdner Könige. Allen voran natürlich August der Starke, der eine der mächtigsten Figuren ist so in der Geschichte. Also nicht nur der mächtigste König Sachsen war, sondern sehr, sehr reich. Ich sage euch das auch immer wieder, Sachsen ist ein Kulturvolk. Und die Menschen hier haben ganz anders als die Wahrnehmung ist in anderen Teilen von Deutschlands. Die Menschen in Sachsen sind sehr stolz auch auf ihre Kultur und auch auf diesen höfischen Reichtum. Sachsen ist ein sehr reiches Land gewesen, schon immer. Und wenn du heute Dresden anschaust, kannst du es auch überall sehen. Also diesen Prunk, diesen Glanz, diese Kunstfertigkeit. Ja. Ich meine, es gibt andere Länder, die sind vielleicht militärisch stärker gewesen oder sowas, aber Sachsen war halt schon immer, es war eher auch der Reichtum. Nicht zuletzt auch durch die günstigen Rohstoffvorkommen hier im Land, vor allem halt Silberabbau. Also Silber hat Sachsen reich gemacht. Und das ist so das grüne Gewölbe, also ein Raum nur, es sind mehrere Räume natürlich in Dresden und wie fast alle Sachsen war ich auch schon mal dort, auch als Wahlsachse, habe mir das selbstverständlich angeschaut, grünes Gewölbe in Dresden, sehr spannend. Eine ganz persönliche Anmerkung, die Dinge, die dort jetzt entwendet wurden, gestohlen sind, ganz unabhängig von dem Wert, den die darstellen, es ist jetzt gar nicht so meine Lieblingskunst, das kann ich euch sagen, weil es ist ja letztens sind das alles Dinge auch, die diesen Prunk und diese fast schon Angeberei halt auch von dem Hochadel zeigen. Weißt du, wer hat mehr Diamanten, wer kann da noch mehr machen? Es ist halt so diese Art von Sache. Aber hey, darum geht es jetzt hier gar nicht, weil es geht hier nicht darum, um was einem persönlich gefällt oder nicht, sondern was definitiv so ist. Dieser Schatz hat einen ganz hohen ideellen Wert für Sachsen, also für die Menschen hier, für die Stadt Dresden und für Sachsen. Ja, mehr noch eben, man kann es immer wieder so eine Spirale weiterziehen, für Deutschland, für Europa. Tatsächlich ist es ein Kunstmuseum von Weltrang. Es geht hier um also so ein Ensemble von Diamanten, Schmuckstücken und so weiter wie in Dresden, gibt es weltweit nicht nochmal. Das ist wirklich einzigartig. Das hat eine ganz hohe Bedeutung. Und für die Menschen hier in Sachsen war das am Montag wirklich, das war direkt spürbar. Also ich habe da auch so, spüre diese feinen Vibes und denke mir, wow, das hat echt eingeschlagen. Vielleicht nicht ganz so sehr im Pegelausschlag, wie als in Paris Notre Dame gebrannt hat, aber auch so ähnlich. Also das trifft fast jeden. Also auch jetzt, egal ob du jetzt ein Liebhaber bist von dieser Kunst oder nicht, es ist ein Stück sächsische Geschichte, sächsische Identität, die hier verloren geht. Und tatsächlich selbst der Ministerpräsident Kretschmer hat es auch in ähnlichen Worten gleich am Montag dann zum Ausdruck gebracht. Wir reden also jetzt von mehr als jetzt nur ein Kunstdiebstahl, ein Verbrechen, was natürlich schon ärgerlich genug ist, aber hier geht es um mehr. Hier ist es wirklich, es fühlt sich so an wie ein Angriff auf oder eine Attacke auf unsere Kultur, also auf das, was die Menschen hier, auf was man sich identifizieren kann. Es ist mehr als jetzt nur, dass da so ein paar Schmuckstücke verloren gegangen sind, sondern das hat eine viel größere Dimension. Und wie gesagt, es ist jetzt gerade mal zwei Tage her und ich bin jetzt nicht in der Position, dass ich jetzt alle Informationen habe, um hier aufzuklären, was da genau gelaufen ist. Wie so oft, und auch das ist ja meine Aufgabe, wie so oft sind es Fragen, die sich stellen, gewisse Fragen. Und da möchte ich jetzt mal das eine oder andere zum Ausdruck bringen. Also was wissen wir denn sicher? Was wir sicher wissen, weil ich habe am Montag dann auch die Pressekonferenz verfolgt, hochinteressant, die Pressekonferenz, wo dann Vertreter da waren, der Dresdner Polizei, Staatsanwaltschaft und eben auch welche von dem Museum, insbesondere die Frau Ackermann, die Chefin hier ist von den sächsischen, ich weiß gar nicht, wie ist der offizielle Name nochmal, also von der Schatzkammer halt und von diesem Museum dort in Dresden. Ja, was ist passiert? Also wir wissen, dass um 4.59 Uhr, und das weiß man ganz exakt, weil es alles wird elektronisch registriert, um 4.59 Uhr ist der erste Alarm bei der Polizei angegangen. Und, und hier stellen sich schon die ersten seltsamen Fragen. Wie ist denn der Alarm eingegangen? Offiziell heißt es, also der Polizei, ich weiß nicht, was der Polizeipräsident oder sein Vize, aber jemand von den Ranghohen, die dort gesprochen haben, hat gesagt, dass der Alarm kam über die Notrufnummer. Also da hat jemand die 110 gewählt und hat dann sozusagen gesagt, hey, Einbruch im grünen Gewölbe. Das ist schon das Erste, wo ich mich frage, wieso über den Notruf? Mit welchem Telefon hat er das gemacht? Mit seinem eigenen Handy? Also der Typ vom Wachpersonal ruft mit seinem eigenen Handy bei der Polizei an? Das ist eine wichtige Frage. Man könnte jetzt meinen, das ist ein kleines Detail, wen kümmert das? Aber das ist deswegen so wichtig und ich bringe es ja gleich am Anfang, weil das ist, was mich mit am meisten da auch beschäftigt hat. Der Polizeipräsident fährt dann fort, also um 4.59 Uhr kommt der Anruf rein und dann hat der Dispatcher, so nennt man dann den, der jetzt wirklich um diese Uhrzeit in der Polizeiwache sitzt und den Alarm empfängt und der hat halt dann, der entscheidet, was dann zu tun ist. Wen schickt er dahin und in welcher Stärke? Und natürlich, der Mann muss sich erstmal so möglichst ein Bild machen, um was geht es hier überhaupt? Und es war erst dann um 5.04 Uhr, dass der Dispatcher entscheidet, oh ja, ich schicke da mal besser jemanden hin. Und dann ist das um 5.04 Uhr hat er der ersten Streife den Auftrag gegeben, fahrt da mal hin. Das hat dann nicht lange gedauert. Wie lange wissen wir nicht, wurde nicht gesagt. Aber krass sind halt diese 5 Minuten. Ja? Um 4.59 Uhr kommt der Anruf und um 5.04 Uhr wird entschieden, okay, wir schicken mal jemanden hin. Ich will jetzt hier nicht den schwarzen Peter nur der Polizei zuschieben, denn wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Aber es scheint mir doch so zu sein, dass das nicht der planmäßige Ablauf ist oder wie das eigentlich geplant ist, sollte es einen Alarm geben. Wir wissen relativ wenig über diese ganzen Sicherheitsanlagen im grünen Gewölbe. Was auch richtig ist, das müssen die auch jetzt nicht offenlegen, weil hey, es ist ja eine weiterhin Schätze drin. Du musst ja trotzdem, jede Nacht muss das Ding gesichert werden. Und es ist klar, dass die da jetzt nicht sagen, was alles an Alarmanlagen gibt und was funktioniert hat und was nicht. Aber eine der Dinge, die eben nicht funktioniert haben in jener Nacht, war schon allein, wie der Alarm dann zur Polizei kommt. Ja. Denn man denkt sich eigentlich, jede Bank hat wahrscheinlich so eine direkte Hotline, da müssen die nicht erst irgendwie wählen oder sowas und landen dann eventuell sogar in der Schleife, so, sondern die haben eine direkte Line dazu, also eine Direktverbindung. Und müsste eigentlich im Polizeipräsidium, ich weiß nicht, wie das ist, aber müsste irgendwo ein Lämpchen aufleuchten am Monitor und sagen, hey, hier ist eine Alarmmeldung an diesem Museum. Und dann fährt man da sofort hin. Oder Alarmmeldung bei der Bank. Wie auch immer, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Also es geht mir jetzt nicht darum, die eine oder die andere Seite zu bashen, aber das ist halt eine von den Dingen, wo ich mir denke, oh, 5 Minuten, das ist ganz schön lang. Und das wäre vielleicht genau die entscheidende Zeit gewesen, um vielleicht noch die Täter in flagranti noch zu erwischen oder vielleicht noch mitzubekommen, wie die mit dem Fluchtfahrzeug das verlassen, wie auch immer. Das hat nicht funktioniert. Aber es stellen sich ja noch wesentlich mehr Fragen. Stellen Sie ja noch wesentlich mehr Fragen. Insgesamt ist der Ablauf, so wie das Stand jetzt, wie man sich das vorstellt, was da passiert ist, ist das alles mit ziemlich viel brachialer Gewalt gemacht worden. Und das sind so Dinge, die mir nur schwer fallen zu verstehen, wie das geht. Vereinfacht gesagt, haben die Leute das Gebäude betreten, indem sie durch ein Fenster eingestiegen sind. Ich weiß nicht, das klingt jetzt erstmal wie wenn irgendwelche Kleinkriminellen in irgendeinen Keller einsteigen. Das ist einfach das Fenster so. Das Fenster hat natürlich davor ein Gitter gehabt. Das Gitter ist einfach, ich weiß auch gar nicht genau wie, aber das Gitter ist entfernt worden. Schätzungsweise, ich weiß nicht, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, jetzt als Laie, aber ich schätze mal, da braucht man sowas wie eine Flex. Allein das, das müsste eigentlich noch doch eine ganze Menge Lärm machen. Das müsste auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, so ein Gitter wegzuflexen. Und allein, dass das scheinbar, denn wir wissen nicht genau, wie es abgelaufen ist, es wird uns ja nicht der Öffentlichkeit nicht erzählt, was ich auch verstehe, wie gesagt, aber scheinbar konnten die das noch unbemerkt machen. Ja? Wo ich mich schon frage, aber es müsste doch eigentlich schon außen, also das Fenster, wo du ins Gebäude reinkommst, das muss doch schon alarmgesichert sein, oder? Also in dem Moment, wo da jemand mit einem Werkzeug da rumhantiert, muss doch eigentlich schon Alarm angehen. Also so ist doch jedes Einfamilienhaus gesichert oder selbst Autosicherungen, die sind doch genau so, wenn du da mit irgendeinem Werkzeug an der Tür rumhantierst oder sowas, dann reagiert das schon. Ne? Denkt man sich, das müsste eigentlich so sein. Ob so war oder nicht, kann ich nicht beurteilen, das wird da nicht genauer gesagt. Ein Problem ist halt auch, dass an jedem Morgen es halt auch diese Stromausfälle gab. Das heißt, es wurden auch außerhalb von dem Gelände, von dem Gebäude, wurde mindestens an einer Stelle ein Verteilerkasten auch in Brand gesetzt. Und der hat schon mal dafür gesorgt, dass im Grunde genommen so dort dieses Gebiet, wo das grüne Gewölbe auch ist und auch das, hier die Straßen davor, dass dort die Laternen ausgefallen sind. Also gerne mal der Hauptstrom weg war. Selbstverständlich hängt so eine Alarmanlage nicht nur an einem Hauptstrom, ja, sondern die wird woanders auch noch anspringen. Aber ob das einen Einfluss genommen hat, eben diese Stromabkappen, ob das wirklich einen Einfluss genommen hat auf gewisse Alarmsysteme oder auch auf gewisse Kommunikationen, die dann zwischen dem Wachpersonal und der Polizei ablaufen, weiß ich nicht, Spekulation. Könnte auch sein, dass es nur ein Ablenkungsmanöver ist oder sowas, aber es stellen sich halt diese Fragen, warum das dann letzten Endes doch eine Weile gedauert hat, bis man da überhaupt drauf gekommen ist, dass da irgendwas im Busch ist. Ja, wie gesagt, also die nächste Frage ist auch, wie kann man eigentlich mit Brachialgewalt da so ein Fenster einschlagen? Ich meine, es ist jetzt nicht wie irgendein Kellerfenster oder sowas, sondern man sollte doch eigentlich annehmen, dass sowohl die Vitrine, in der die Schmuckstücke, die gestohlenen Schmuckstücke verwahrt wurden, dass sowohl die Vitrine, als auch, dass natürlich jedes Fenster, was irgendwie ein Außenfenster ist, dass das ein gesichertes Panzerglas ist. Und das war es aber offensichtlich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht genau im Detail, und es wurde bisher auch noch nicht so kommuniziert, mit welchen Mitteln man eigentlich das erste Fenster, also irgendwo in das Gebäude zu gelangen, reingekommen ist. Ich habe nur ein Foto gesehen, das Gitter, da wurde so ein Loch reingeflext. Und dann, wie man dann durch dieses Fenster kommt, das weiß ich nicht. Aber was wir gesehen haben, ist ja mittlerweile schon auch öffentlich gemacht worden, sind Überwachungsvideos, wie die dann in diesem Raum, also im grünen Gewölbe, dann wirklich mit Brachialgewalt da unterwegs waren. Und da ist halt so ein Typ zu sehen, der mit einem Beil die Vitrine zerschreddert. Und nach 2, 3 Schlägen ist das Ding schon Schrott. Und da denkt man sich, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Ich meine, also ich kann mich erinnern, es gab schon Zugunglücke in Deutschland, wo es dann darum ging, dass die Feuerwehr verletzte Leute aus dem Zug rausholt. Und dass es da schon gar nicht so einfach war, für die Feuerwehr, die auch echt noch gutes Equipment auch dabei haben, überhaupt diese Scheiben schnell genug zu durchdringen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Jetzt reden wir aber nicht von irgendeiner normalen Zugscheibe, sondern wir reden von einem Museum, wo wirklich Stücke in einem unschätzbaren Wert ausgestellt sind, da müsste doch eigentlich so eine Art Panzerglas sein. Und Panzerglas definiert sich so, das kannst du nicht mit irgendeinem Hammer oder mit irgendeiner Axt zerdreschen. Also auf jeden Fall nicht mit 3 Schlägen, sondern das ist halt dann echt so dick und da kommst du nicht durch. Und jeder Juwelier in der Stadt sichert seine Schaufensterscheibe so. Da kannst du auch nicht einfach mit einem Hämmerchen reinklopfen. Da manche solche brutalen, tatsächlich mit Brachialgewalt durchgeführten Raubüberfälle, da fahren die Leute mit dem Auto in das Schaufenster rein. Mit einem normalen Hammer kriegst du das so schnell nicht kaputt. Das ist schon auch dann, wo man sich fragt, wie ist sowas nur möglich? Haben die da kein richtiges Panzergas gehabt? Und Panzergas sollte auch, da musst du jetzt keine Abstriche nehmen in der Transparenz. Also du kannst dann schon das Kunstwerk super anschauen. Ja, egal wie dick das Glas ist, da kannst du genau durchschauen. Ey, guck dir mal diese ganzen gepanzerten Limousinen an. Oder früher, wenn ihr euch noch erinnert, unter Johannes Paul II. Das Papamobil. Wisst ihr noch, so ein Glaskubus, wo dann der Papst drin gesessen ist. Da hast du den gut gesehen, das ist durchsichtiges Glas, aber das kannst du nicht einfach mal so zerkloppen. Ja? Und das sind halt so Dinge, wo man sich fragt, wie ist sowas nur möglich? Mir geht es jetzt nicht darum, jetzt mit dem Finger zu zeigen, ah, der hat was falsch gemacht oder das Sicherheitspersonal, weil auch das Sicherheitspersonal, das ist natürlich auch, lass mich da noch kurz drüber reden, das ist ja auch eine doch sehr fragwürdige Rolle, die das spielt. So wie es dargestellt ist, heißt, dass da in der Nacht nur 2 Leute sind. Und der eine, der muss natürlich die ganze Zeit in der Zentrale sein und die Kommunikation aufrechterhalten, auf dem Monitor schauen, was passiert. Und dann ist da nur noch ein anderer. Und ich meine, okay, das kann ich auch verstehen, dass einer alleine jetzt nicht Rambo-mäßig da sich gegen möglicherweise auch Gewalttätige, und das hat man schon mal gesehen, wie der mit der Axt hantieren, sich denen entgegenstellt. Das verstehe ich schon so. Auf der anderen Seite frage ich mich, aber ist dafür nicht auch Wachpersonal da? Dann heißt es aber, das Wachpersonal wäre unbewaffnet. Da übrigens gibt es widersprüchliche Nachrichten. Also ich habe genauso auch in Zeitungen gelesen, das Wachpersonal ist sehr wohl bewaffnet. Da gab es sogar in der Pressekonferenz, die am Montag gelaufen ist, da hat einer der Journalisten, und muss man auch sagen, waren ein paar gute Fragen. Also waren durchaus ein paar kritische Fragen auch da. Und einer der Journalisten hat gesagt, hey, 2010, da hat der Vorgänger, Martin Roth hieß der, glaube ich, der war der Vorgänger von der Frau Ackermann, also der Chef sozusagen von diesem Dresdner Museumskomplex. Und der hat 2010 ein Interview gegeben, Martin Roth, in dem er gesagt hatte, ja, also hier, das Ding in Dresden, das ist nochmal verschärfter gesichert. Verschärfter als anderswo. Verschärfter als, also noch härtere Standards als in anderen ähnlichen Projekten, Prestigeprojekten auf der Welt. Und da hat er sogar so ein Statement rausgelassen wie, bei uns hat das Wachpersonal sogar Maschinengewehre. Also ich weiß nicht, was der Martin Roth damals gesagt hat, ja, aber das hat der Journalist so erwähnt. Also das mit den Maschinengewehren kann irgendwie nicht stimmen. Ich meine, das wäre auch völlig ungeeignet, irgendwie ein Museum zu schützen mit Maschinengewehren. Ich weiß nicht, da hat vielleicht der Martin Roth, weil er vielleicht kein Waffenspezialist ist, da irgendwas verwechselt so. Aber dass die gar nicht bewaffnet sind, ist, finde ich, doch schon zumindest irritierend. Weil wie gesagt, es steht heute vor jeder größeren Bank steht ein bewaffnetes Sicherheitspersonal. Bei jedem Geldtransport haben natürlich auch die Männer, die den Job machen, Männer und Frauen, die haben natürlich auch Waffen. Also das ist ja klar. Ich meine, es ist ein risikoreicher Job. Und natürlich erwartet man von niemandem, dass er sein Leben riskiert. Aber letzten Endes, es ist doch ein Wachmann. Und wenn was ist, ist doch eigentlich die Idee, dass der Wachmann dort oder das Wachpersonal dorthin geht und zumindest mal näher rangeht. Ja? Weil ansonsten ist es doch eher dann wie irgend so ein Rentner, der halt so der Nachtportier ist oder Nachtpförtner oder sowas. Es muss ein Unterschied sein, irgendwo, was Wachpersonal ist und was ein Pförtner ist. Wie gesagt, ich möchte auch da jetzt nicht den Leuten die Schuld zuschieben. Ich weiß auch nicht, wie die organisiert sind und was deren Protokoll ist. Nur lässt sich halt feststellen, besonders gut geschützt war es offensichtlich nicht. Das, glaube ich, können wir uns alle sagen. Und klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Es geht nicht um Schuldzuweisung. Aber was ich mich schon frage, ist hier dieses grüne Gewölbe, ist das passend geschützt worden? Vor allem im Vergleich zu dem, was dort an Schätzen lagert. Und auch im Vergleich zu dem, was wir sonst an schützenswerten Objekten haben. Wir haben ja tatsächlich in den letzten Jahren, ist es ja eine wirkliche Boombranche, Projektschutz, Security, das ganze Ding wird immer größer. Und kann das denn wirklich sein, dass wir vielleicht, wenn wir jetzt das Land Sachsen anschauen, ich weiß nicht, würden mir jetzt noch Gebäude einfallen, die noch wichtiger wären zu beschützen? Ja, vielleicht irgendwelche Regierungsgeschichten oder sowas, ja, keine Ahnung. Aber eigentlich, müsste eigentlich doch das Gebäude in Sachsen sein mit den größten Werten. Also wir haben keinen Fort Knox. Ich meine, ich weiß nicht, ob es mit den sächsischen Banken, wie das da aussieht, aber die scheinen mir alle besser gesichert zu sein als das. Zumindest gibt es dort Wachleute, die wirklich dort stehen. Also gab es alles nicht. Dann eben diese missliche Kommunikation zwischen dem Wachpersonal und Polizei, sodass sich da auch wieder Dinge verzögern. Am Ende, klar, kann man konstatieren, es ist offensichtlich nicht richtig gelaufen. Ja, und offensichtlich hat man Dinge falsch gemacht. Ohne jetzt hier den schwarzen Peter irgendjemand zuzuschieben. So. Und die Frage, die sich halt jetzt stellt, ist, okay, shit happens. Ey, Kunstraub, es ist nicht der erste in der Geschichte. Dinge passieren, man kann immer Dinge verbessern. Weißt du, es gibt keine perfekte Sicherheit. Das ist ein bisschen aus wie bei den Computern. Ja. Du baust die Firewall, aber der Gegner entwickelt sich auch. Ja. Und dann muss man sich halt gegenseitig mal hochrüsten. Ja. Wobei das ja hier eben wiederum nicht der Fall ist. Das ist ja das. Wir denken ja manchmal, weißt du, Kunstraub, dann sind wir so geprägt von so Filmen wie Ocean's Eleven, weißt du, diese genialen Tüftler. Und das ist auch kein neues Genre. Das gab schon immer so diese genialen Masterminds. Weißt du, sein Kunstraub, der damit alle Hightech und so durchgeführt wird, dass man durchkommt. Aber das ist ja hier alles gar nicht der Fall. Hier reden wir von Brachialgewalt. Also einfach mit der Axt das Ding zerkloppen. So. Klar löst der Alarm aus. Das wird nichts umgangen, aber es ist denen einfach wurscht. Weil die auch das Ding so auf so ein kurzes Zeitschema pressen, so, dass die halt dann das Risiko eingehen. Okay, wir lösen Alarm aus, aber wir sind so schnell. bis hier die Polizei da ist, sind wir weg. Allerdings gewagt, weil ich meine, wenn die Polizei noch vielleicht eine Spur schneller gewesen wäre, dann wären sie vielleicht nicht weggekommen. Also es scheint mir jetzt auch nicht so dieser super, weißt du, so dieser Ocean 11 Masterplan, ja, der da zur Ausführung kommt. Dennoch spricht natürlich auch einiges dafür, dass die Täter gewisse Vorkenntnisse hatten. Vorkenntnisse von Stromkreisläufen, was mit was zusammenhängt. Also das steht auch heute so in den Zeitungen. Ich habe heute nicht mehr tiefer recherchieren können, aber selbst in den ein kurzer Überblick zeigt schon, dass man davon mittlerweile ausgehen muss. Dass die ganz genau wussten, was wo ist. Und nicht nur, weil du als Besucher dir das schon mal angeschaut hast, welche Vitrine, sondern dass die auch vielleicht gewisse Insider-Informationen hatten. Woher auch immer dann über mögliche Wege, Sicherung von einzelnen Sachen, wie zum Beispiel dann eben wie die Außenscheiben und so weiter. Ja, aber es ist eben nicht so dieser geniale Kunstraub, da mit einer Crew, Ocean's 11, toller Film, was mit die ganzen Spezialisten und jeder hat so sein Ding. Nee, das sind im Grunde genommen zwei Typen, die mit einfachen Mitteln, mit einer Axt letzten Endes, hier diesen Teile von diesem Schatz klauen können. Was eigentlich völlig unvorstellbar ist so. Aber wie gesagt, okay, Kunstraub und so weiter, es gab schon immer, das wissen wir schon in der Antike wissen wir das schon, gab schon Grabräuber, die, weißt du, irgendwelche Pharaonengräber ausrauben und die wurden auch schon geschützt. Das ist ein altes Spiel, ja, das wissen wir. Und trotzdem ist diese Sache in Dresden nur eine Art Höhepunkt, möchte ich mal sagen, in der ganzen Reihe von Vorfällen, die in den letzten Jahren gekommen sind. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung ist, dass man das Gefühl hat, das wird irgendwie häufiger. Ich glaube aber nicht, dass es nur so ein Gefühl ist, weil ich habe ja mal so ein paar Beispiele. So. Ganz bekannt ist, und das wurde auch schon von vielen jetzt in diesem Zusammenhang gebracht, der Raub von dieser Maple Leaf Münze aus dem Bode-Museum in Berlin. Bode-Museum, das ist auch ein wichtiges historisches Museum. Das ist auf der Museumsinsel in Berlin. Jeder, der schon mal dort war, weiß, das ist ein Ensemble von mehreren Museen. Museumsinsel, das ist eigentlich auch schon so, wo man sich denkt, das muss eigentlich so gut geschützt werden. Das ist nicht irgendein Provinzmuseum. Das ist Teil von dieser Museumsinsel. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass du dort solche Coups landen kannst. Ja? Und um was ging es damals? Dort ist auch so eine bekannte Münzsammlung drin. Und da gab es eine Sonderausstellung von dieser Münze. $1 million. $1 Million Münze. Und tatsächlich hat dieses Ding, das war so ein großes Teil, das waren 100 Kilogramm pures Gold. Und die haben sie dort rausgeholt. Ja. Auch dieses Ding mit relativ einfachen Mitteln. Also auch da nicht jetzt irgendwie eine Hightech-Operation, ja, sondern mit relativ einfachen Mitteln, mit Brachialgewalt, hat man halt dieses Ding rausgeholt. Ja. Bei dem Fall wissen wir auch mittlerweile, wer es war. Die Täter sind gefasst worden. Die haben halt diese Münze auch natürlich zerstört. Ja. Du kannst das Einzelstück nur schwer verkaufen. Aber klar, hier ist es auch einfach. Es hat keinen kunsthistorischen Wert, überhaupt nichts was Neues hier. Und es ist halt einfach das pure Gold zerkloppelt und verhökert. Ja. Aber das ist vor 2 Jahren gewesen. Und auch da, weiß ich nicht, ob also kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wie sowas geht. Und ob nicht das Objekt besser geschützt gehört. Ja. Aber es ist, wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe weiter. Übrigens hier die Täter, die man hier gefasst hat, das sollte man zumindest auch erwähnen, das waren welche von so einer von Clan-Kriminalität, nennt man das, glaube ich. Es gibt ja kriminelle Familien, kriminelle Clans, deren Geschäftsmodell ist es über mehrere Generationen, und es ist nicht erst, dass die hier in Deutschland dieses Modell entwickelt haben, sondern das bringen die schon mit, wo auch her die dann immer gekommen sind. Es gibt kriminelle Clans und kriminelle Sippen. Das ist deren Geschäftsmodell. Über Generationen alles Mögliche, was irgendwie kriminell Geld macht. Menschenhandel, Entführung, Lösegelderpressung, Raub, Drogenhandel heutzutage, was auch immer so. Ja. Mafiöse Strukturen. Mafia sind auch Clanverbrechen. Das sind Familienbanden, kriminelle Familien. Und in dem Fall weiß man es, das ist eine von diesen Familien gewesen, die diesen Überfall hier durchgeführt haben. Ja. Das Ganze halt auch international, ist es auch nicht anders. Das habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Ja, das ist eines der bekanntesten Bilder der Welt. Der Schrei von Edvard Munch. Und da gibt es 4 Varianten von dem Bild. Der hat das, glaube ich, 4-mal gemacht. Und eine von diesen Varianten, und ich hoffe, ich habe die richtige rausgesucht. Kenner von euch werden es genau sagen, hey, das ist das falsche Bild rausgesucht. Ich glaube, ich habe es richtig rausgesucht. Aber schreibt es rein, wenn es nicht stimmt. Aber jedenfalls wurde eine von den Bildern von Edvard Munch, der Schrei, wurde, wann war es, 2004 war es, wurde aus dem Museum in Oslo gestohlen. Und auch da hat man sich schon gefragt, hey, wow, das ist so ein Bild. Das ist, ich bin jetzt kein Kunstexperte, aber das kennen wir alle, dieses Bild. Das ist so wie die Mona Lisa oder sowas, weißt du? Nenn mir 10 Bilder, 10 Gemälde, aber dann das ist auf jeden Fall dabei. Das wird ganz oben genannt. Ja. Und das ist ein norwegischer Künstler, das ist in Oslo. Das ist wahrscheinlich wirklich vergleichbar, jetzt auch von dem emotionalen Wert, von dem ideellen Wert, ist das vergleichbar mit was in Dresden passiert ist. Das hat, glaube ich, die Norweger ins Mark getroffen. Ey, wie kann das sein, dass dieses Bild geklaut wird? Völlig undenkbar so. Ja. Aber es ist passiert. Und in dem Fall ist es glücklicherweise später wieder aufgetaucht, ja, weil die Täter konnten das Bild auch gar nicht verkaufen. Das kannst du nicht verkaufen. Jeder kennt das Bild. Und okay, theoretisch gibt es irgendwelche Sammler, das mögen irgendwelche Scheichs aus den Golfstaaten sein. Aber letzten Endes, warum sollten die das Bild haben? Du kannst es ja nicht zeigen. Ja? Du kannst ja dann noch nicht mal in einem kleinen Kreis, also privat, kannst du auch nicht irgendwie das Bild hier bei dir in deinem Schlösschen hängen haben, weil dann sehen Leute, oh wow, das ist Raubkunst. Früher, später sickert es nach draußen. Das heißt, selbst wenn das so ein steinreicher Sammler, was auch immer ist, kann er sich ja an dem Stück nicht ergötzen. Weil du kannst es ja nicht nach draußen zeigen. Und das ist eigentlich bei all diesen. Und so war es ja vorher schon bei August dem Starken so. Warum haben wir denn diese ganzen Diamant-Ensembles und Sachen? Ja, weil man damit zeigen will. Man will das zeigen nach außen. Ja, guck mal, wie reich ich bin. Hey, ich bin reicher als der König von Frankreich. Ich habe da noch schöneren Schmuck und die noch besseren Handwerker und die noch besseren Künstler. So, ja? Also du willst es nach außen zeigen. Sonst ergibt es ja keinen Sinn. Außer, aber das ist höchst unwahrscheinlich, dass es so ein Kunstliebhaber ist, der einfach, weißt du, das so ein Bild oder diese Schmuckstücke jeden Tag aus der Schublade ziehen, einfach anschaut und sich an der Kunst ergötzt, weil die ihn so inspiriert. So soll es gewesen sein übrigens angeblich bei dem, historisch, habe ich jetzt nicht extra noch hier am Start, aber ich wollte es mal erwähnen, bei dem historischen Diebstahl von der Mona Lisa. Vor 100 Jahren oder sowas, glaube ich, vor ungefähr. Der Typ, der es da geklaut gehabt hat, der hat dann später gesagt, er war einfach so besessen von dem Bild. Er hat sich so verliebt in diese Mona Lisa, musste die mal haben, hat dann jeden Tag die angeschaut. Aber das sind ja die Ausnahmen. Das heißt eigentlich, wenn du Kunst haben willst, dann willst du damit protzen. Ja? Das einfach nur irgendwo in den Keller hängen, bringt ja nichts. Ja? Deswegen ist es super schwer, sowas zu verkaufen. Genauso wird es jetzt mit den aktuellen Stücken sein. Die kannst du nicht verkaufen. Es gibt keinen Markt dafür. So. Weil wer auch immer die hat, der möchte die wenn nach außen zeigen, aber die einfach im Keller einlagern, geht nicht. Das heißt, da haben wir zumindest ein bisschen Hoffnung, dass diese Stücke nochmal auftauchen. Wenn es zu schwierig sein wird, die zu verkaufen. Genauso war es damals bei dem Munch-Bild. Es ist dann eben wenig später dann aufgetaucht. Ja. Allerdings bei den Stücken jetzt ist natürlich die Sorge groß, dass du die auch nicht als Ganzes verkaufen kannst. Aber im Gegensatz zu so einem Bild haben diese Schmuckstücke natürlich auch einen gewissen Materialwert. Der ist zwar bei Weitem nicht so hoch einzuschätzen wie der künstlerische Wert, aber das kann ja dem Verbrecher egal sein. Und wir haben auch gesehen, heute habe ich es gesehen hier, das Überwachungsvideo, mit welcher Brachialgewalt da die auf diese Vitrinen einschlagen. Da kannst du schon sehen, das sind definitiv keine Freunde von Kunst. Also den Typen ist es egal, ob da was kaputt geht oder nicht. Also die werden nicht mit Samthandschuhen angefasst, ist es denen wurscht. Also das scheinen weder Leute zu sein, die jetzt ein besonderes Kunstverständnis haben, aber gut, es sind auch nur die Täter. Aber es ist zu befürchten, das will ich damit rausschließen, ist zu befürchten, dass sie diese Kunstwerke zerstören. Einfach nur, um die einzelnen Steine dann irgendwie zu verkaufen, obwohl es auch schwierig ist, von wegen historischen Schliff. Jeder Fachmann kann das sofort erkennen. Oh, 19. Jahrhundert Diamanten, 18. Jahrhundert Diamanten. Oh, ja, weiß ich genau, hier, das ist aus Dresden. Kannst du schon nicht mehr richtig verkaufen. Aber man kann auch Steine umschleifen. Also ich schätze, ähnlich wie mit dieser Goldmünze ist die Gefahr groß, dass man die einfach zerstört, jetzt diese Kunstwerke, um den reinen Materialwert zu haben. Der zwar immer noch nicht so groß ist, aber immerhin groß genug, um für die Täter halt dafür zu sorgen, damit die sich wieder irgendeinen tollen, dekadenten Sportwagen irgendwie in irgendeiner komischen Goldlackierung vors Auto stellen. Ne? Dafür reicht es dann halt. Ja? Aber das ist halt zu befürchten. Andererseits ist eben genau die Hoffnung, die Munch-Leute konnten es damals auch nicht verkaufen und nach ein paar Jahren hat man das Bild wieder gehabt. Noch ist es nicht verloren. Ne? Das hier ist eine Aufnahme von der Videokamera und das ist ein weiterer spektakulärer Überfall. Es geht nämlich bei dem Thema heute nicht nur um Kunstraub. So sind wir jetzt eingestiegen. ja, mit dem grünen Gewölbe und dem Munch. Aber es geht nicht nur darum, sondern das hier ist auch vor ein paar Jahren erst gewesen. Das war der Überfall aufs KDW, Kaufhaus des Westens in Berlin. Das ist eins der bekanntesten, renommiertesten Kaufhäuser Europas, würde ich sagen. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem, wie heißt das in England nochmal, Harrods oder sowas, das Haus zueinander. Weiß ich nicht mehr genau, aber ihr wisst, es ist so ein ganz mega bekanntes Einkaufshaus mit sehr, dem Anspruch, sehr hohes Niveau zu haben. Und die haben da eben auch unten irgendwo so eine Abteilung Juweliere. Und das ist halt, das ist nicht der Hertie. Also da ist schon, sind schon ordentliche Werte drin. Und dieser Überfall, der hat auch Schlagzeilen gemacht. Auch der, mittlerweile weiß man, die Täter, auch hier handelt es sich um eine von diesen kriminellen Familien, die da dahinter steht. Und auch hier sehen wir einfach nur diese Brachialgewalt. Da ist nichts mit super ausgefeilt, weißt du, sondern ey, reinfahren, vielleicht sogar am besten mit dem Auto durch Schaufenster durch, puh, alles kurz und klein schlagen und so schnell an dich raffen, was geht, und hit and run und 3 Minuten bist du schnell wieder weg. Ja. Das war beim KDW. Und ja, ich habe das Bild hier mit reingenommen, weil so ähnlich sind die Überwachungsbilder jetzt auch aus dem grünen Gewölbe. Wobei, hey, was heißt hier so ähnlich? Das ist auch noch was, wo ich mich drüber aufregen muss, sorry. Aber, weißt du, heute jedes Handy kann heute super Filmaufnahmen machen. Jedes Handy, jedes Kind hat so ein Gerät. Ja? Aber im Museum, wenn du dir dann die Bilder anschaust, denkst du dir, ey, was für Kameras habt ihr da? Habt ihr das in den 60ern geholt oder was? Ich meine, okay, die Beleuchtung ist nicht optimal, ist schon klar, es ist dunkel und so, aber trotzdem, da ist ja gar nichts zu erkennen und alles sind so verpixelt und also hier im Kaufhaus des Westens haben sie wenigstens schon ein bisschen bessere Kameras aufgestellt, aber das kommt noch dazu, so, also, wo man sich drüber aufregen könnte. Das, wie kann das sein? Weißt du? Da kriegst du Kamerabilder wie aus den Vorjahrzehnten. So. Nee, aber was es halt zeigt, ist eben diese Art von Überfall. Das ist, wir reden ja nicht von dem Gentleman, weißt du, der so auch selber vielleicht Kunstliebhaber ist und dann mit ausgefeilten Tricks und aber niemals mit irgendwie Brachialgewalt halt so an diese Sachen kommt, sondern bang, hier geht's einfach nur drauf, ja. Aber wir reden jetzt nicht nur von Kriminalität und Sicherheit. Das war jetzt bisher, was wir so gesehen haben. Also Sicherheit vor Überfällen und dass da offensichtlich bei uns einiges im Argen liegt. Was vielleicht, auch nur als Frage, so vielleicht auch daran liegt, dass eben diese Art von Brachialgewalt, das man es früher gar nicht so gemacht hat, weiß ich nicht, aber Gewalt und Kriminelle gab es schon immer. Aber Fakt ist, es scheint wohl so zu sein, die Sicherheitslage hat sich da verändert. Und da ist eine gewisse Bedrohung da. Aber das ist nicht, und es scheint so, als ob wir nicht in der Lage sind, also mit wir meine ich wirklich unsere Gesellschaft, gewisse Dinge adäquat zu sichern. Wir reden auch nicht nur, das muss man jetzt auch mal sagen, nicht nur jetzt von diesen ganz spektakulären Sachen, die ich jetzt hier als Beispiel aufführe. Die sind ja nur die Spitze. Wie viel da drunter geht, was es an Kunstrauben gibt, über die höchstens du in irgendeiner Regionalzeitung was liest. Wie viele Kirchen ausgeraubt werden, die natürlich überhaupt nicht das Budget haben, um so aufwendige Sicherheitsmaßnahmen dort zu installieren. Wie groß das Ausmaß ist, ist riesig. Und das ist ein Problem, dass wir einfach nicht mehr dazu in der Lage zu sein scheinen, diese Dinge adäquat zu schützen. Und zwar wirklich, also meine These oder was ich so als Frage aufwerfe ist, schützen wir die Dinge jetzt schlechter als zum Beispiel vor 100 Jahren? Das ist, was ich mich frage, weil mir scheint halt da so eine ganze Häufung dort einzutreten. Ne? Aber es ist eben nicht nur jetzt der Mangel an Sicherheit gegenüber solchen Kriminellen, sondern es ist auch... Ein weiterer Aspekt ist Schlamperei oder mangelnder Brandschutz. Ja, das ist auch was, wo unsere Kultur bedroht ist. Wir alle haben es hier noch in Erinnerung. Es ist dieses Jahr gewesen. Ja. Das ist Notre Dame de Paris. Die Kathedrale Notre Dame in Paris. Es ist schon viel gesagt worden zu dem ganzen Notre Dame-Ding. Brauche ich mich nicht wiederholen. Ihr alle wisst auch, welchen kulturellen Symbolwert dieses Gebäude hat. Für Frankreich, für Paris, für ganz Frankreich, für Europa. Das ist eines der meistbesuchtesten Orte in Europa. Von Touristen weltweit, Notre Dame. Da geht es nicht nur um eine Kirche. Da musst du nicht, das Ganze musst du nicht nur schätzen, weil du jetzt Katholik bist oder sowas. Sondern das ist wirklich ein Ausdruck von europäischer Kultur. Und ihr erinnert euch, das ist ja erst dieses Jahr gewesen, als es dort gebrannt hat, wie sehr das auch, und das ist wirklich vergleichbar mit den Gefühlen, die ich am Montag hatte, wie sehr das auch eingeschlagen ist. Also ich war wirklich traurig an dem Tag, es hat mich schockiert. dass sowas möglich ist. Und auch da ging ja dann gleich ganz viel Theorien los, was sowas ist. Mein letzter Stand, was ich so recherchiert habe, ist, man weiß immer noch nicht hundertprozentig, was die Brandursache ist. Aber wo die Panne war, über die ich jetzt reden wollte, ist in diesem Alarmsystem. Es ist natürlich so, dass so ein Gebäude nicht irgendwie einen veralteten Brandschutz hat, sondern die sind ja schon state of the art. In diesem Notre Dame, da sind hunderte, wenn nicht gar tausende von Brandmeldern an den verschiedensten Stellen. Wirklich so viele sind es. Und die sind alle auch elektronisch irgendwie so gesichert. Und der letzte Stand, was ich in meiner Recherche so rausgefunden habe, ist, dass, warum auch immer der Brand entstanden ist, sehr wohl der Alarm funktioniert hat. Und da ein Brandmelder, ob ein Rauchmelder oder wie auch immer, der Alarm gegeben hat. Also es ist halt so, da sitzt dann auch eben irgendwo im Security Office, sitzt halt jemand an seinem Schreibtisch und ui, Brandalarm. Aber du hast halt eben dort Hunderte und Tausende. Und das Protokoll heißt, du musst eigentlich wissen, welcher Alarm ist es. Und dann musst du direkt dorthin gehen, in der Kirche, direkt dorthin gehen zu diesem Brandmelder, um zu schauen, was dort ist. Das Blöde ist halt, je mehr Brandmelder, desto öfter ist die Chance, dass es ein falscher Alarm ist. Klar, so läuft das. Aber deswegen muss dann der Typ dort wirklich hingehen und mit den Augen schauen und riechen, ist hier irgendwo Feuer? Nee, hier ist nichts, okay. Und dann kannst du von dort aus diesen Alarm abschalten. Und das hat er gemacht. Aber er ist am falschen Brandmelder, also zum falschen Sensor gelaufen. Die haben da so viele drin und ob es seine Schuld war, ob es an dem System lag, wie auch immer, der Typ ist in dem Gebäude, in dieser Kirche, zum falschen Brandmelder gegangen und hat sich umgeguckt, da ist ja gar nichts, abgestellt. 10 Minuten später ging der nächste Alarm los. Da musste man dann nicht mehr nachschauen, da kam dann schon die Feuerwehr auf der Straße, weil da ist das Feuer schon aus dem Dach rausgeschossen. Was ich mir jetzt hier in dem Fall frage, ist auch, und es ist ähnlich auch wie in Dresden. Wir geben so viel Geld aus für elektronische Sicherheit. Und es ist auch einfach dieser Trend, den wir heutzutage haben. Weil wir geben das viele Geld aus für Sicherheit, aber wir sparen es am Personal. Der Mensch kostet immer Geld, der Faktor Mensch. Wir automatisieren die Dinge. Aber in diesen beiden Fällen ist die Frage, ob diese Schnittstelle zwischen Hightech, Automatisierung und Mensch, ob an dieser Schnittstelle, ob da die Kommunikation richtig läuft. Ich weiß nicht, wie es in Notre Dame ist. Ich weiß nicht, wie es in Dresden ist, welche Leute dort arbeiten. Aber da in Notre Dame ist offensichtlich so, das Hightech-System hat schon angezeigt, hey, hier brennt was. Aber der Typ war nicht in der Lage, das Richtige zu sehen. Ist der vielleicht nicht richtig eingearbeitet? Ist das System zu kompliziert für einen Menschen? Da sind so viele Lichter, da hat er den Überblick verloren. Das ist auch so. Weißt du, wenn du Technik konzipierst, und wir merken das schon, jeder von uns merkt das schon als User von einem Computer, das ist eine Kunst, die Technik so rüberzubringen, dass sie der normale Dummy auch versteht. Dass auch ich so einen Computer bedienen kann. Ich habe mit der Software kenne ich mich nicht aus. Ich brauche eine benutzerfreundliche Oberfläche. Versteht ihr? Und das ist ja eine Kunst. Und da frage ich mich, ob dort eben nicht manchmal auch schon die Dinge durcheinander gehen. Dass der Typ, der dort den Alarm bekommen hat, dass der das nicht dem ganz klar war, welcher Alarm das ist und wo er hinzugehen hat. Das ist also. Auf der einen Seite, weißt du, wird immer gespart an Personal. Ja, wir automatisieren, das ist zwar sauteuer, aber es blickt dann auch keiner mehr genau, außer eine Handvoll Spezialisten, der das Ding entwickelt hat. Aber der morgens eben hier um 5 Uhr in Dresden ist oder der hier in der Nacht Dienst hatte, das war tagsüber sogar, am Abend war das, wenn ich mich recht erinnere, der blickt es nicht. Der weiß vielleicht gar nicht genau, was es zu tun hat. Ist auch eine Spekulation, aber ich weiß, dass ich an anderen Stellen das schon oft genug in meinem Leben erlebt habe. Diese Schnittstelle zwischen Hightech und irgendeinem Menschen, der da arbeitet, die ist heikel. Vielleicht wurde da aber auch jemand Geld gespart und der ist halt einfach gar nicht richtig ausgebildet. Das ist so jemand, der auch vielleicht wenig motiviert ist und dem es einfach auch letztens wurscht ist. Das ist auch ein Problem, was wir heute haben. Ja? Auf der einen Seite steckst du dort so viel rein. Wir bauen auch Museen neu für unglaublich viel Geld und für Kultur geben wir unglaubliche Budgets aus. Ey, guck nur mal so irgendwelche Opernkonzerthalle, da, was die da in Hamburg gekostet hat und so. Und ich will es gar nicht so pro und contra so. Aber da ist Geld da, aber andererseits wird dann am Wachpersonal wird dann geknausert und dann sind die Leute vielleicht schlecht ausgebildet, vielleicht schlecht motiviert, vielleicht überarbeitet und vielleicht im Personalstand einfach zu wenig. Weiß ich nicht. Ich habe das schon öfter in meinem Leben, habe ich das festgestellt, dass es da manchmal an der Kommunikation hakt, zwischen Mensch und Maschine, vereinfacht gesagt. Ja. Am Ende brennt halt Notre Dame, ein Gebäude, was halt über 1000 Jahre stand ist halt. Okay, ich weiß, Gebäudebrände gab es schon immer. Auch früher, keine Frage. Früher vielleicht sogar öfter als heute. Also gerade so im Mittelalter war das eine Bedrohung für ganze Städte. Ganze Städte sind abgebrannt. Weil du auch natürlich viel weniger Überwachung haben konntest. Da musstest du wirklich nachts, und das war so, Brandmelder waren damals Menschen. Ihr kennt all diese Geschichte von Glöckner von Notre Dame, der Quasimodo. Ja, aber solche Leute gab es da wirklich, die da nachts in den Gewölben und im Dachstuhl hausen. Das war deren Job. Wirklich, also Brandspotten, du musst wirklich mit dem Auge sehen, so, ja? Anders ging es halt nicht. Und heute haben wir natürlich da wesentlich mehr Möglichkeiten. Und deswegen müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das Brandschutz heute viel, viel, viel besser ist als vor 100 oder gar vor 500 Jahren. Ne? Da hat sich auf jeden Fall einiges getan, auch mit Brandschutztüren und so weiter. Das gab es ja damals alles nicht. Und trotz diesem Fortschritt, den wir da gemacht haben, die ganz anderen technischen Möglichkeiten, sind wir nicht in der Lage, solche Prestigeobjekte vor Feuer zu schützen. Und hätte es vielleicht einfacher funktioniert, hätte es wirklich noch wie in den alten Tagen dort irgendwelche Firespotter oder wie auch immer. Im Nachhinein ist man schlauer, aber ich stelle es nur fest, man war halt nicht in der Lage, das vor Brand zu schützen. Jetzt könnte man sagen, auch da wieder, ja, shit happens, es passieren Dinge. Und danach sind wir immer schlauer, aber auch da, es ist ja nicht das erste Mal. Na, ein weiteres Beispiel ist jetzt dieses hier. Das ist hier vor ein paar Jahren gewesen, haben wir es 2004, glaube ich. Das ist der Großbrand in der, da sind wir wieder in Deutschland, von der Herzog Anna Amalia Bibliothek in Thüringen. Dort haben Tausende von oder Zehntausende von historischen Schriften gelagert. Absolut wichtig. Also unwiederbringliche Bücher. Und das Ding hat auch einfach so gebrannt. Und das ist wieder dasselbe. Natürlich hat es Brandschutz, aber warum hat es nicht funktioniert? Jetzt in dem Fall habe ich es nicht noch tiefer weiter recherchiert, aber ich möchte Sie einfach nur als weiteres Beispiel anführen. Und da frage ich mich wirklich, wenn man jetzt das so da schon in der Reihe sieht, wir leben in einer Zeit, wo wir technische Mittel haben, die unvergleichlich besser sind als Generationen vor uns. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der kulturelle Schätze in einem Ausmaß zerstört werden, vernichtet werden, aus verschiedensten Ursachen, wie es vielleicht früher nicht gab. Also ich meine, das ist auch, weißt du, diese Bibliothek, die Jahrhunderte gab es dir. Ja? Und das ist so die Frage, die ich hier diskutiere. Hat sich da was verändert? Obwohl wir eigentlich viel bessere Möglichkeiten haben der Überwachung als die Generation vor uns. Aber verlieren wir ein bisschen diese Wertschätzung vielleicht auch von unserer Kultur, dass man diese Dinge wertschätzen muss. Das ist so eine Frage, die hier immer mehr sich aufdrängt. Ja. Und ein richtig krasses Beispiel ist das hier. Das ist ganz aktuell. Das habe ich jetzt in diesem Monat, stand das in der Zeitung. Ja. Das hier ist die Venus von Aufhausen. Das ist eine Tonfigur, die ist, wir haben jetzt keinen Maßstab da, die ist nicht besonders groß, aber eine kleine Figur. Das ist einer der bedeutendsten archäologischen Funde in der bayerischen Geschichte. Aufhausen ist in Bayern, Dingolfing ist es, Landkreis Dingolfing. Und dort hat man, das ist schon vor ein paar Jahren, allerdings nicht erst vor 100 Jahren, also schon vor wenigen Jahren erst. Und ihr wisst, wir haben ja hier schon öfter so Archäologie-Sendungen auch gemacht. Da passiert total viel spannendes Zeug in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das ist eben auch so ein Beispiel dafür. Die Venus von Aufhausen, die wird von Archäologen datiert auf 6.000, 7.000 Jahre alt. Auch wieder eine Göttinnenstatue. Aber das ist eben menschlich. Das ist, naja, vielleicht nicht ein Knackhintern, aber das ist unser Körper. In dem Alter. Es ist jetzt vielleicht, die meisten Leute sagen, das ist so unscheinbar. Aber ich meine, weißt du, Kunst darfst du sowieso nicht so oberflächlich betrachten. Und hier reden wir von einem unschätzbaren Wert, weil das halt das Alter ist. 6.000, 7.000 Jahre. Venus von Aufhausen. Einer wirklich der bedeutendsten archäologischen Funde Bayerns. In der Geschichte Bayerns. Ja, und diese Statue, dieses Kunstwerk, das ist jetzt weg. Man weiß nicht wo. Das ist verschlampt worden. No shit, das ist keine Verarschung. Man kann es gar nicht fassen so. Ich neige dann schon immer, dann hier in Rant-Modus zu schalten, aber das regt mich wirklich auf. Das trifft mich im Mark. So. Wie kann man denn sowas verschlampen? Aber so wirklich, ihr könnt es nachrecherchieren, der offizielle Stand ist, das Ding ist einfach nicht mehr da. Das war schon auf Ausstellung, weißt du? Also es ist nicht so, dass das irgendwo im Keller verloren gegangen ist, sondern das ist bekannt. Das wurde schon ausgestellt, ist auch schon auf Wanderschaft gegangen, an verschiedenen Orten hat man es ausgestellt. Die absolutes Highlight, guck mal, was aus Bayern kommt. 7.000 Jahre alt, wow, großartig. Und dann irgendwann Man hat auch eine Replik natürlich angefertigt, was man bei solchen Kunstgegenständen natürlich immer macht. Es gibt auch von der Himmelscheibe gibt's auch 1:1 Replik und sowas. Was man dann irgendwann festgestellt hat, also irgendwann waren so die Ausstellungen vorbei und dann ist das Ding in irgendein Tresor gewandert. Was ich mich auch frage, warum, weil eigentlich solltest du es ja dauerhaft ausstellen, aber ich weiß es nicht genau, warum. Vielleicht muss man auch noch, oder hatte man vor, ein bisschen was zu restaurieren oder zu sichern oder zu schützen. Keine Ahnung, jedenfalls wurde es dann nicht ausgestellt, sondern war dann in irgendein Tresor. Und jetzt hat man festgestellt, was da in dem Tresor drin liegt, das ist die Kopie, das ist die Replik. Wo es original ist, weiß man nicht. Das ist einfach nur weg. Und wir reden hier, das kommt noch dazu, in dem Zeitungsartikel, wo ich das gelesen habe, ist egal welchen, steht überall dasselbe drin, so, das ist so die offiziellen Verlautbarungen, man geht nicht von einem Verbrechen aus. Die Polizei geht nicht davon aus, dass irgendwer, jetzt vielleicht von dem Museum oder von diesem Landratsamt oder so, das Ding ausgetauscht hat, um dadurch halt das Original irgendwie auf kriminelle Art und Weise in seinen Besitz zu bekommen. Davon geht man gar nicht aus. Die sagen, da gibt es gar keinen Anhaltspunkt dafür, sondern so unglaublich das klingt, man geht davon aus, dass man es einfach nur verschlampt hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das bedeutendste archäologische Artefakt in Bayern wird verschlampt. Das finde ich, das ist auch so ein Schlag ins Gesicht. Welchen Wert hat unsere Kultur? Das ist die Frage, die ich hier stelle. Wenn ich jetzt nur mal so diese Dinge alle zusammenzähle, also ich meine, wir haben offensichtlich extreme Mängel in der Sicherheit von Kunstwerken. Und ganz ehrlich, das ist auch noch, was mir jetzt echt Sorgen macht, ist, weißt du, wenn du ins grüne Gewölbe mit so einfachen Mitteln dort reinkommst, wie sicher sind denn eigentlich die ganzen anderen Sachen jetzt hier in Deutschland und in unseren Nachbarländern? Wie sicher sind die denn? Hey, wir haben, ich lebe in der Stadt, in unserer Stadt, wir haben Klimanotstand. Wir haben irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es für uns ist, aber wir haben auch, es gibt es nicht auch irgendwo AfD-Notstand oder sowas? Ich meine, für all diese Dinge haben wir Zeit. Aber haben wir nicht auch so einen Sicherheitsnotstand? Wie sicher sind denn unsere Dinge? Jetzt nicht nur das den grünen Gewölbe. Das grüne Gewölbe ist, wie gesagt, das ist vielleicht das wichtigste Schatzmuseum oder die wichtigste Schatzsammlung in Deutschland. Eine der bedeutendsten von Europa. Wenn das so einfach ist, wie steht es denn da bei anderen Museen? Müssen wir uns Sorgen machen? Haben wir einen Sicherheitsnotstand? Ja, aber das ist okay, das ist eine. Also, ich konstatiere, wir haben einen Sicherheitsnotstand. Wir haben auf der anderen Seite offensichtlich Schlampereien, Schwierigkeiten im Brandschutz, dass solche Dinge, dass solche wertvollen Objekte dann nicht nur auch irgendwo ein bisschen brennen und dann der Alarm funktioniert, man merkt sich, Brände können immer passieren, das ist schon klar. Aber dass so ein Ding dann halt komplett brennt, hey, boah, da muss schon einiges schiefgelaufen sein vorher. Also da haben wir offensichtlich auch einen Notstand. Und dann kommt dazu auch noch solche Sachen, dass manche Dinge einfach nur verschlampt werden. Die Frage, die sie mir bei dem Ganzen stellt, ist, sind es Symptome von einer größeren Krankheit? Ist es jetzt einfach nur Zufall, dass sich das jetzt gerade so bündelt? Ist es vielleicht nur meine subjektive Wahrnehmung und war das halt schon immer so? Ich glaube nicht. Sondern, das war meine These und ich werfe das raus, ihr könnt es auch diskutieren und mal sehen, aber meine These ist, das ist einfach bezeichnend für den Zustand, in dem wir als moderne Menschen sind. Wir haben es verlernt, unsere Kultur wertzuschätzen. Und wenn du Dinge nicht mehr wirklich wertschätzt, dann schützt du sie auch nicht mehr so gut. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt das grüne Gewölbe nicht geschützt wird. Natürlich wird es geschätzt und so, sonst wird es auch jetzt, wäre es in Sachsen egal. Es ist ihnen offensichtlich nicht egal. Aber es schleicht sich in unsere moderne Gesellschaft so etwas rein, dass wir keine innere oder diese innere Verbindung nicht mehr dazu haben, zu diesen Dingen. Beziehungsweise viele Menschen im Volk haben das noch, aber diejenigen, die bei uns Verantwortungsträger sind, da scheint einfach aus meiner Sicht ein Mangel an Respekt auch vor diesen Dingen zu sein. Und letztens sind es dann nur die einzelnen Stories hier, sondern letztens nur Symptome. Symptome von einer Zeit, in der wir leben, wo ein kultureller Abfall ist, also wo wir Dinge verlieren. Wir wissen schon noch, ja, es ist halt irgendwie wertvoll, wir stellen es ins Museum, aber hey, wir können das nicht mehr, da ist kein einziger dort, der irgendwie das mitbekommt. Das wird einfach verschlammt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sowas passiert. Also ganz ehrlich. Ich will jetzt auch da nicht irgendwie die Leute in Dingolfing irgendwie bashen. Ne? Aber das, weil du findest, in jedem einzelnen Fall kannst du natürlich dann erklären, naja, hier ist was schiefgelaufen, da war ein Fehler. Mir geht es darum, wenn ich das in der Summe anschaue. Und wie gesagt, es gibt ja da noch viel, viel mehr Beispiele. Wir haben ja hier nur die spektakulären. Bei Aachen Lücki, was meint ihr denn, wie viele Sachen einfach in irgendeinem Keller verrotten oder sowas? Auch da. Ich weiß, es gibt so viele archäologische Artefakte. Du kannst nicht jedes irgendwie die volle Aufmerksamkeit geben. Und das ist auch ein Unterschied, ob du irgendwelche Scherben hast aus dem Mittelalter oder römische. Die sind auch interessant, aber haben jetzt natürlich nicht diese Bedeutung von sowas. Ja. Das ist mir schon klar. Ja. Aber was ich so konstatiere, ist, wir leben in einer Zeit, wo so ein Kulturabfall stattfindet. Es geht einfach nach unten. Und das ist auch nicht erst seit heute so, sondern man konnte schon länger sehen. Schon Leute wie Dostojewski haben da schon drüber geschrieben, so dass irgendwie diese ganze modernen Ideen auch, diese ganze moderne Art des Liberalismus und so weiter, das hat schon seine Vorzüge, aber die großen Nachteile sind darauf, dass es halt echt das Ego des Menschen stärkt. Wir leben in so einem Ego-Zeitalter. Und diese gemeinschaftlichen Dinge, für die fühlt sich dann keiner mehr verantwortlich. Du machst es nur noch als Job. Ja, ich werde bezahlt, mein Job ist halt Sicherheitsmann. Aber hey, im Grunde ist mir das scheißegal, was da drin ist. Also so in der Art, verstehst du? Wenn vielleicht früher das... dann die Menschen einen anderen Bezug dazu hatten. Wir leben in einer Gesellschaft, die kreiert so Egomanen. Die kreiert eine gewisse Oberflächlichkeit. Wir leben in dieser Minion-Welt, in der Kinderwelt. Und da scheint mir dann das scheint mir die Krankheit zu sein. Und das Symptom ist eben eine gewisse Gleichgültigkeit auch gegenüber Kultur, gegenüber Traditionen auch, gegenüber dem Vermächtnis, dem Erbe von unseren Vorfahren, überhaupt dieses Bewusstsein dafür zu haben, genauso auch für archäologische Orte und so weiter. Da scheint mir, wir leben in einer Zeit, in der da ganz viel verloren gegangen ist. Und da möchte ich dran appellieren, ey, wenn wir so weitermachen, wenn wir in die Richtung weitergehen, also wir sehen doch, was dann passiert. Unsere Kultur wird dann früher, später verschwinden halt dann immer mehr Dinge. Es geht mir auch gar nicht darum zu sagen, jetzt hier, guck mal, diese bösen Kriminellen, hängt sie und so. Natürlich muss man die mit aller Schärfe des Gesetzes verfolgen und auch mit aller Schärfe des Gesetzes gegen die vorgehen, wenn man sie erwischt, ja, keine Frage so. Aber was wir verändern können, ist das Milieu. Und ich meine, wir haben ja mittlerweile, und es ist nicht nur Deutschland, ich rede wirklich von der westlichen Welt sozusagen, wir haben ja mittlerweile ein Milieu kreiert, in dem die meisten nur auf sich selbst schauen. In dem die meisten so im Ego-Spiel verhangen sind. Und es geht nur so um selber, weißt du, irgendwie Kohle machen und Statussymbole nach außen und ein teures Auto und diesen ganzen Mist. Und wir haben ein Milieu, wo dann eben so diese kriminellen Strukturen wunderbar gedeihen können. Keiner fühlt sich mehr verantwortlich, jeder schaut auf sich selber. Keiner hat auch, oder wenig Leute haben noch so ein inneres Verhältnis zu unserer Kultur, was es auch bedeutet, solche Schätze. Da scheint mir ganz viel verloren gegangen zu sein. Und das sollten wir als Warnung nehmen. Als Warnung, wenn all diese Dinge dort passieren. Also so deute ich die. Ich sehe das so als, bei einem einzelnen Menschen würde ich sagen, das sind Symptome von einer Krankheit. Und du musst die Symptome angucken, damit du dann den Gesamtzusammenhang siehst, was ist denn in Ordnung. Damit du dann eine richtige Therapie machen kannst. Und im Großen sehe ich das auch. Für mich sind das Symptome, die etwas zum Ausdruck bringen, nämlich eine Vernachlässigung unserer Kultur. Einfach eine Ignoranz auch gegenüber dem. Und in diesem Milieu können dann eben solche Strukturen wachsen. Und da können dann solche Dinge passieren. Und ich erzähle euch jetzt zum Schluss noch eine ganz persönliche Geschichte, eine kleine Anekdote, die sich genauso abgetragen hat oder abgespielt hat, wie es in meiner Erinnerung jetzt halt so ist. Also ich erfinde da jetzt nichts dazu. Und an der wird ganz viel von dem deutlich. Also es ist genauso gewesen. Es ist auch erst vor wenigen Jahren. Es war jetzt, glaube ich, vor 2, 3 Jahren war das erst. Und zwar war ich da in Bayern am Chiemsee. Und dort gibt es am Chiemsee gibt es mehrere Inseln und da ist die Fraueninsel. Und ich sage euch, das ist aus meiner Sicht einer der bedeutendsten Kraftorte, auch in Bayern, vielleicht sogar in Deutschland, ein ganz wichtiger Ort, Fraueninsel. Ganz alt, ganz alt. Und Wirklich, du kannst dort diese weibliche Energie förmlich spüren. Das ist absolut krass. Also diese Insel ist, das sind mehrere Inseln. Vor allem war ich auf der Herreninsel und dann gehst du auf die Fraueninsel. Und wenn du den Unterschied nicht siehst, bist du mit Blindheit geschlagen. So. Also allein schon die Vegetation auf dieser Fraueninsel, ey, da leben auch ein paar Leute, so ein paar einfache Leute, die da leben. Ey, die Gärten, wie das da abgeht, was da alles blüht, ey, die Bäume, Obstbäume und so weiter. Das ist Fruchtbarkeit, Fraueninsel. Ja. Dazu gibt es natürlich dort auch ein Kloster und das ist auch da bauhistorisch total interessant. Das ist eine der ältesten Portale in Bayern, in Deutschland. Also es ist ein richtig spannendes Ding. So. Und eben auch eine Kirche dazu da. Aber was mir am allermeisten gefallen hat, ist in der Mitte von dieser Insel, und die ist nicht groß, ganz heiß zu Fuß, bist ja ein paar Minuten rum. Ja. In der Mitte der Insel ist ein tausendjähriger Baum, eine Linde. Die ist 1000 Jahre alt. Das ist ein heiliger Baum. Und nicht nur vom Kopf her, sondern wenn du dorthin gehst, also wir waren dort und wow, hast du die Ausstrahlung von dem Baum, weißt du, das ist so großartig. Überhaupt diese ganze Insel, diese weibliche Energie und dann im Zentrum dieser Baum, Linde, herzförmige Blätter, mein, was soll ich euch sagen? Allein über Linde könnte man ganz viel reden. Ne? Das Name schon, Lind. Ja? Naja, aber das ist eben dieser tausendjährige Baum und das ist so eine schöne Atmosphäre, weißt du, so dieser alte, alte Kraftort und da in der Gegenwart von dem Baum, weißt du, wenn du da bist und die Stille so genießt und ein paar Vögel zwitschern und so und dann du spürst so richtig, also mir geht's so, diese Verbindung, ey, weißt du, so wie ich jetzt da sitze, da sind vor 500 Jahren auch schon Leute gesessen und genau dem Baum. Und der Baum ist 1000 Jahre alt und der Baum ist aber vielleicht auch nicht der erste. Vielleicht ist an der Stelle vorher auch schon ein Baum gewesen, weil das ist wirklich diese wenn ich sage, das ist ein Kraftort, dann hat es ja nochmal eine ganz andere Kontinuität, eine ganz andere Zeit, ein ganz anderer Zeithorizont, um den es da geht. Naja, wie auch immer. Schaut es euch selber mal an, oder wenn ihr, vielleicht wart ihr auch schon da, dann könnt ihr das vielleicht bestätigen, was ich erzähle. Für mich ist es so ein absolut bedeutender Kraftort, ein Naturheiligtum. Unser Erbe. Ey, schützenswert. Schützenswert. Naja, und wir sind so dort. Und da ist auch so ein kleiner Zaun auch um den Zaun rum. Das ist um den Baum rum. Das ist wieder auch so typisch Deutschland. Bei uns ein schützenswert heißt dann gleich, wir machen gleich ein Museum draus. Also ein Zaun drum, das, was ich auch wieder schade finde, weil letztens war so ein Baum, den solltest du auch mal berühren. Weißt du, so, das hilft auch. Aber okay, ich respektiere das ja. Weißt du, das ist der Zaun. Dann sagt man, ja, wenn die Leute daneben so rumtrampeln, dann beschädigt man vielleicht schon die Wurzeln. Man mag schon seinen Sinn haben. Das ist okay. Lass uns das Ding schützen. So. Naja, und wir sitzen halt so da und hey, wow, voll stark. Ja. Und plötzlich kommt so eine Gruppe lärmender junger Männer. Und das waren alles Leute so unter 20. Und die kamen alle irgendwie aus Afghanistan. Also das war halt so eine Gruppe junger Flüchtlinge. Und die kommen dort mit einer ganz aggressiven Energie. Und mit aggressiv meine ich wirklich im wortwörtlichsten Fall. Nicht aggressiv im Sinne von Dschihadi, was du jetzt irgendwie kämpfen. Überhaupt nicht. Das waren junge Männer, die hatten eher so eine, fast noch eine infantile Energie, wie auf so einem Schülerausflug. Die kamen halt johlen und schreien. Das meine ich mit aggressiv. Also aggressiv heißt im wahrsten Wort, dass ja nur auf etwas zugehen. Das Gegenteil ist davon bescheiden, wo du dich mal ein bisschen zurückhältst. Aggressiv ist es ja voll raus. Wie halt da junge Männer sind. Weiß ich, wie es ist. Ich war auch mal ein junger Mann. Und ich war auch Schulausflügen, so Giole und so. Und dann dachte ich schon, Aber gut, klar, es ist öffentlicher Raum. Und ich finde es auch gut, dass die Leute das anschauen. Das ist genauso wie so eine Schulklasse. Das stört vielleicht einen, wenn du gerade so ein Kunstwerk anschaust. Aber hey, es ist auch trotzdem richtig, dass auch die Schulklasse sich das anschaut. Ja? Finde ich ja richtig. Und leben lassen, weißt du. Aber das war echt krass. Also wie sich das da verändert. Weißt du, vorher total still und hey, eins. Und nur das Einzige, was du gehört hast, waren vielleicht die Vögel oder so. Und auf einmal sind die da um mich rum. Und innerhalb von kürzester Zeit, die wussten auch gar nicht, was das ist. Innerhalb von kürzester Zeit, ey, war da ein Geschrei. Und so schnell schaust du gar nicht, wie der erste Typ schon an dem Baum dranhängt. Und dann da hochklettert, so auf den ersten Ast. Und dann sitzt er oben, die Hoten, yay! Und dann schmeißen die so die Plastikflaschen da hoch. So. Und ey, ich bin daneben so, wow, krass. Das hab ich echt berührt. Und dann schaue ich nur meine Frau an. Meine Frau schon, der rinnt schon die Tränen runter. Und die ist dann nochmal anders als ich. Also die ist auch viel feinfühliger als ich. Aber eben auch, ja, alt Frau und wie auch immer. Und ich sehe das und einen Blick und dann weiß ich schon Bescheid. Oh Mann, krass. Und ich bin in mir drin, ist dann echt so ein Gefühl hochgekommen. Ich bin wirklich zornig geworden. Was erlauben die sich hier an diesem Platz so? Ich meine, wie gesagt, das ist sogar ein Zaun drumherum, so ein Hinweisschild, Vorsicht, bitte nicht betreten, 1000 Jahre alter Baum und so weiter. Und was geht denn hier ab, ey? Die klettern da drauf und schmeißen Flaschen so. Und dann bin ich sauer geworden. letzten Endes habe ich dann eine Ansage gemacht. Und zwar nicht irgendwie beleidigend oder sowas. Auch wenn ich sauer wäre, heißt das nicht, dass ich dann die Kontrolle verliere. Hey, ich bin Familienvater. Meine Kinder können mich auch sauer machen. Und dann, das heißt ja nicht, dass ich mich dann verliere oder sowas und da hier im Ohrfeigen verteile. Habe ich noch nie gemacht. Aber ey, Gefühle musst du auch irgendwie leben und so. Und dann kommt dann eine stramme Ansage von mir. Und ich sage zu dem Typ, der soll jetzt sofort hier runterkommen und so weiter. Und hab halt wirklich, wie es halt auch als Vater hast, es dann irgendwann so eine Autorität auch in der Stimme. Gesagt, hey, geh jetzt auf der Stelle hier runter und so. Und die haben auch sofort gefolgt. Die waren auch ganz alle überrascht, haben mich so angeguckt. So, Und habe ich auch gemerkt, okay, das ist jetzt bei denen nicht aus Bösartigkeit. Die sind jetzt nicht wie irgendwelche Dschihadis, weißt du, wir zerstören jetzt irgendwas. So waren die gar nicht drauf. Die waren drauf, die waren einfach ignorant. Die wussten nichts. Und ich habe dann erstmal so halt das so denen klar gemacht. Und dann habe ich mit denen in Ruhe geredet, habe dann auch freundlich erklärt, hier, pass mal auf, hey. Schau mal, hier ist ein Schild, hier ist ein kleiner Zaun. Guck mal, der Baum ist 1000 Jahre alt. Das ist ein Naturheiligtum. Das ist hier geschützt und das ist nicht der Baum, wo du draufkletterst. Ey, wenn du ein bisschen deine körperliche Kraft mal rauslassen musst, geh zum Sport oder sowas, wir haben Kletterhallen, ey. Geh in irgendeinen Park, da kannst du auch auf Bäume steigen oder was auch immer so. Gibt zig Möglichkeiten, aber ey, der Baum hier nicht. Und bitte schmeiß nicht deine Plastikflasche da drauf, das tut mir weh. Weil, weißt du, ich bin auch ein Mann von Welt und wenn ich jetzt in dein Land gehen würde, nach Afghanistan, dann würde ich die Moschee respektieren. Dann habe ich ihm erklärt, das hier ist sozusagen, wie für dich die Moschee, ist hier das für mich. Bitte respektiere es einfach. Und die Typen haben das auch voll verstanden. Weißt du, es war nicht so, dass die dann gesagt haben, gegen diese westliche Kultur oder sowas. Das war ja nicht so. Sondern die waren einfach ja, wie große Kinder. Die wussten es einfach nicht. Ja, ich habe ihnen das dann erklärt und das haben die auch noch akzeptiert. Ja. Und war dann auch das Ganze entschärft. Ja. Was aber noch dazu kam, die waren natürlich nicht alleine dort. Sondern begleitet wurde diese Gruppe von jungen Zentralasiaten von zwei Frauen. Und auch da, das ist immer so, weißt du, ich zeige auch nicht mit dem Finger drauf, ich nenne auch keinen Namen, weiß auch nicht, wie die heißen. Aber es war wirklich so, ich erfinde das sind auch dieses Detail nicht zurück. Das waren halt zwei Frauen so von der evangelischen Kirche. Flüchtlingshilfe. Ja, die kümmern sich dann da um diese jungen Männer. Und auf die war ich sauer. Nicht auf die jungen Männer. Weil die waren ignorant, aber als ich denen dann eine klare Ansage gebe, haben sie auch kapiert. Haben gesagt, oh sorry, ja, wollten wir nicht. Hey, okay, sorry, alles gut. Ja, schönen Tag noch. Ist ja gut, schau dir die Kultur an, aber don't do this. Nee. Das ist okay. Aber auf diese beiden Frauen, da ist genau das, die können diese Kultur nicht wertschätzen. Die haben die nicht wertgeschätzt. Es wäre deren Aufgabe gewesen, wenn die sozusagen diese jungen Männer als Schützlinge sagen, komm, wir machen Flüchtlingshilfe und jetzt hier Sonntag, wir machen mal einen Ausflug hier Chiemsee, zeigen euch mal ein bisschen was von bayerischer Kultur. Zuerst Herrenchiemsee, große Schlösser und so und dann hier Fraueninsel, halt das, was man so macht als Tourist. Finde ich okay. Hey, Kultur muss für alle offen sein und ja, zeigt es denen. Finde ich ja gut. Aber es ist, wenn du das, so einen Ausflug organisierst, hast du doch auch eine gewisse Verantwortung für deine Schützlinge, oder? Das ist wie wenn die Lehrerin mit der Klasse wegfährt, dann kann die Lehrerin auch nicht so daneben stehen und zugucken, wenn die gerade irgendwie halt im Museum irgendwie irgendeinen Scheiß machen. Natürlich, das ist deine Aufgabe. Es wäre zumindest deine Aufgabe, den Jungs zu sagen, hey, du darfst hier nicht raufklettern auf den Baum, das ist kein Kletterbaum und schmeiß keine Plastikflaschen drauf und überhaupt siehst du nicht, dass hier ein Zaun ist, warum steigst du über den Zaun? Hallo, das ist geschützt hier, steht ein Schild da, es ist in deutscher Sprache, kannst du lesen, es ist auch in Englisch da, aber ich meine, es wäre an diesen beiden Frauen gewesen. So. Und das Krasse war, wie gesagt, mit den Afghanen bin ich super zurechtgekommen, ja, das hab's denen gesagt und die haben auch recht sorry und dann war es cool und wir sind da im Guten auseinandergegangen, aber diese beiden Frauen... Da kamen dann, die haben mir nicht nur böse Blicke geschickt, sondern am Ende haben die dann auch noch irgend so einen Spruch ausgehauen. Ich bringe jetzt vielleicht nicht mehr wortwörtlich hin, aber eben so einen aggressiven Spruch mir gegenüber. So nach dem Sinne, ja, wir gehen da schon. So wenn du keine Ausländer magst. So, what? Darum geht's überhaupt nicht. Ich finde es gut, schaut euch die Dinge an so. Aber es geht doch hier nicht darum, ob ich Ausländer mag oder nicht. Es geht darum, dass dieser heilige Baum, dass du dort nicht raufkletterst und irgendwie da rumwandalst und dort irgendwelchen Plastikscheiß draufschmeißt. Das müsstest du doch wissen, Frau. Du lebst doch in diesem Land. Und das ist doch deine Aufgabe eigentlich jetzt hier den Jungs zu sagen, hey, sorry, hey, mach das hier so nicht und so. Ja? Das ist doch deine, du gehst nachher, gehst mit der gleichen Gruppe in ein 1000 Jahre altes Kloster rein. Was machst denn du dort? Ist es dann auch wurscht, wenn die Leute da eine Flasche rumschmeißen oder was? Weil dort werden die Männer schon wissen, weil dann sehen sie es. Ach ja, hier Tempel und so, hier ein bisschen bescheiden. Bei einem Baum sehen sie es einfach nicht. Und das ist, was mir auch dann zutiefst im Mark getroffen hat. Weil ich schon weiß, ja, es hat euch Christen noch nie interessiert, wenn irgendwelche heiligen Bäume gefällt werden bei uns. Es war hier zu Zeiten Karls des Großen und so weiter, war es ja genauso. Ja. Das hat mich echt im Mark getroffen. Und dass eben diese beiden Frauen sozusagen dann mir irgendwie ein schlechtes Gefühl geben wollen, also so nach dem Motto, ich hätte jetzt irgendwas falsch gemacht. Wie kann ich es nur wagen, diesen jungen Leuten dort ihren Spaß zu nehmen? So. An mir ist es scheißegal, ob das Afghanen sind oder ob das eine 10. Schulklasse ist. Da hätte ich genau das Gleiche gemacht. Wenn er so eine Schulklasse wäre, hätte ich denen auch gesagt, Jungs, stop. Jetzt mal, ich erzähle euch jetzt mal was hier. Hier ist nicht der Spielplatz. Hey, wenn du Bock hast, deine Power rauszuhauen, da drüben ist der Sportplatz, hier ist ein Spielplatz, da kannst du machen. Aber nicht hier. Ja? Aber das wäre deren Aufgabe doch gewesen und nicht meine. Aber am Ende muss ich mich dann sogar noch beleidigen lassen, sozusagen, weil ich die Verantwortung übernommen habe. Und zwar die Verantwortung für genau an dem Ort, für diesen Baum. Ich schütze diese Kultur. Noch ein was weitergeht bei der Geschichte. Es war also wenige Meter von diesem Baum, das sind vielleicht nur 100 Meter oder so, ist dann dieses Kloster. Und da ist eben auch so eine alte Klosterkirche. Und ja, wie es der Zufall will, genau an dem Tag war für die Schutzheilige von diesem Kloster, es war irgendeine Heilige, da war deren Jahrestag. Und da haben die halt da so ein Fest gefeiert, ein Festtag war das sozusagen. Und da war die ganze Kirche, da waren die halt drin und es ist halt so, ja, Chiemsee, das ist halt dann so altbayerisch auch. Ja. Ey, Grüße an Chiemsee und alle Bayern. Ich bin selber aus Bayern und so. Aber da war es halt wieder diese Seite, was kommt so die Dumpfbacken raus. Es war alle schöne Tracht, sauteuer, weißt du, Dampfbad und Zeug. Ja. Aber die haben keiner von denen, von den Einheimischen sozusagen, die dort dann ihr Fest gefeiert haben, keiner von denen hat auch nur irgendwie mitbekommen, was nur wenige Meter davon entfernt stattfindet. Im Gegenteil, die schauen dann auf mich, also wie ich halt rumlaufe, Dreads, meine Frau noch und so, schauen die halt auf uns sozusagen herab. Aber wir sind's, die für diese Kultur, für unsere Kultur und für unser Erbe einstehen. Das ist nicht nur, weil es ein heiliger Baum war. Ganz ehrlich, ich stehe genauso auch ein und würde eine Kirche schützen, so. Obwohl ich kein Christ bin. Aber ich würde sie schützen, weil es unsere Kultur ist und weil es Kunst ist. Verstehst du? Wenn ich eine Situation sehe, dann übernehme ich da Verantwortung. Es ist nicht mein Privatobjekt, aber trotzdem, wir müssen dafür einstehen. Und die haben das alle nicht gemacht. Im Gegenteil, die haben es total ignoriert. Die blenden das aus ihrer Realität. Für die ist dann, ja, ja, die Tradition, ja, der ist Genüge getan, bayerisch schön in der Tracht, katholisch, ja, da hat der Priester gesprochen, danach spielt die Blasmusik und man geht ins Wirtshaus. Hey, nichts gegen das Wirtshaus, alles okay. Aber Tunnelblick, weißt du, die schauen nicht nach links und rechts, was gleichzeitig jetzt eigentlich passiert. Und das finde ich, also die Geschichte habe ich genau so erlebt und auch mit ganz vielen Gefühlen, wie ich es jetzt auch hier rüberbringe. Und das ist, also für mich war das so lehrreich, weil es sagt so viel über unseren Zeitgeist. Wir sind dort in dem Fall, weißt du, die Leute waren da gehangen in irgendwelchen starren Traditionen. Aber das Echte, diese Tradition ist nicht eine verbrannte Asche, die du weiterreichst. Also der Vergleich ist nicht von mir, irgendein Mann hat diesen guten Vergleich gebracht, sondern Tradition ist die Fackel, die weitergereicht wird. Ein brennendes, leuchtendes Licht, nicht irgendwie die Urne. Ja, dann wäre es wurscht. Aber die behandeln sozusagen unsere Kultur dann zum Teil wie eine Urne, haben überhaupt kein Gefühl mehr dafür, für die Lebendigkeit von dieser Tradition. Da sind auf einmal sind's die Freaks wie wir, die da einstehen. Da denke ich mir, ey, das ist wirklich tragisch. Und das siehst du an so vielen Stellen so. Und das ist, wo ich eben diagnostiziere, hey, die meisten von uns, die laufen in solchen Scheuklappen rum. Wir blenden das aus, was passiert. Wir haben keine echte Verbindung mehr dazu. Wir verwahren die Asche vielleicht. Ah ja, wir haben schon überall so gemacht. Also jetzt in diesem Chiemsee-Beispiel. Es ist aber wurscht, es ist nicht nur in Bayern, es ist ja überall so. Jetzt rede ich ja hier von Sachsen auch. Aber es ist sozusagen so eine Ignoranz gegenüber der eigenen Kultur. Und letzten Endes, wenn du ignorant bist gegenüber deiner eigenen Kultur, ist es auch Ignoranz gegenüber dir selbst. Und so leben immer mehr Menschen, was ist das für ein Selbstwertgefühl? Viele Leute leben wie ein Minion, weißt du, wie so ein unkultivierter Mensch. Also nur noch Konsum und nur noch diese Oberflächlichkeiten. Und was ist cool? Ja, Brillanten und Geld und dickes Autofahren. Wenn du heute so Kinder hörst, da sind so viele dabei, die schon, das sind die Werte, die die lernen. Und natürlich lernen die es nicht so in der Schule. In der Schule versucht man schon noch, ja, hier Unterricht, aber es ist eben nur noch hohl. Und das ist was viele von den Kids halt einfach automatisch spüren. Aber was ist sexy und attraktiv? Hey, wenn auf YouTube irgendwelche Gangster-Rapper sind und die dann da ihre ganze Frauenverachtung und diesen ganzen Mist so präsentieren. Das sind die Werte, die da ankommen. Ey, Leute, Kultur ist was Lebendiges. Und bei uns sind viel zu viele, die Asche verwalten. Anstatt dass sie erkennen, hey, du hast in dir selber auch dieses Feuer. Das ist, wenn du an so einen Kraftort gehst wie die Fraueninsel, dann ist es ein Kraftort, der verbindet dich mit Generationen von Menschen vorher. Das ist eine diese Linie so. Aber bei uns, der moderne Mensch, kann diese Sache nicht mehr wertschätzen. Und ich habe jetzt lauter verschiedene Beispiele gebracht. Natürlich könnte man das einführen, ja, aber offensichtlich ist in Dresden mit schon wertgeschätzt. Sonst wäre es nicht so, würde man nicht so hochhalten. Boah, das ist so unbezahlbarer Schatz. Klar, aber es ist ein Symptom von der Krankheit unserer Moderne. Und diese Krankheit ist einfach, dass die Dinge keinen Wert mehr haben. Weil man das Leben selbst nicht wertschätzt. Weil da einfach diese Soul nicht erkannt wird, die in uns Menschen drin ist. Das letzten Endes ist das dann das Ergebnis über mehrere Generationen, so, weißt du, so ein Abstieg irgendwie. Ein Kulturverfall. Und vielleicht, und damit möchte ich abschließen, vielleicht ist es tatsächlich so, wie es Oswald Spengler mal gesagt hat. Und Oswald Spengler ist auch interessant, da wollte ich meine eigene Sendung mal drüber machen, werde es vielleicht auch machen, es ist hochinteressant. Oswald Spengler, kennt ihr vielleicht, der hat vor über 100 Jahren, das war noch vor dem Ersten Weltkrieg, hat er das Buch geschrieben, Der Untergang des Abendlandes. Sehr spannendes Buch. Und was er dort halt so beschreibt, jetzt nur ganz kurz, weil vielleicht werde ich mal tiefer darauf eingehen, das ist, er beschreibt, dass die Geschichte zyklisch läuft. Es gibt eben einen Aufstieg, also nicht zyklisch, sondern so wellenmäßiger. Es gibt einen Aufstieg von einer Kultur und dann gibt es, ohne dass man es irgendwie verhindern kann, gibt es einfach den Abfall. Und er hat das so konstatiert, nicht nur für Deutschland oder Europa, das Abendland ist Europa, sondern er sagt, so ist Weltgeschichte. Die Römer auch, Aufstieg, Zenit und dann wieder Fall. Unvermeidlich, egal wie gut du es machst, es kommt immer dann diese Verfallsphase. So beschreibt er es. Und er hat dann so argumentiert, naja, das Abendland ist halt jetzt im Verfall. Der Höhepunkt, hat er so gemeint, war es vielleicht so im 17., vielleicht 18. Jahrhundert oder sowas. Und jetzt, das ist schon wieder 100 Jahre her, wo er das geschrieben hat, jetzt sind wir im Verfall. Und jetzt, 100 Jahre später, sind wir noch mal viel tiefer angelangt. Und ja, da scheint schon was dran zu sein. Andererseits, ich glaube ja da nicht dran. Dass es das Zwangsläufige einfach geben muss, dass es jetzt so verfällt. Also da ich, wie gesagt, vielleicht machen wir eine eigene Sendung zu, da müsste man mehr sagen. Aber ihr wisst, ich habe schon öfter über Archäologie gesprochen und was es mir geht, ist gerade darauf hinzuweisen, wir haben eine ganz lange Kontinuität. Und natürlich gibt es so Aufstiege und Fälle, aber das ganze Ding ist doch insgesamt kontinuierlich. Wir haben ja in Europa, im Abendland, eben hier bei uns eine unglaublich weit zurückreichende Tradition. Und die meisten von uns modernen Menschen nehmen das gar nicht wahr. Und wenn wir aber das nicht wahrnehmen, dann ist es nicht schützenswert. Aber wenn wir das mal wahrnehmen, dann glaube ich, dann wird es nicht mehr so leicht gehen, dass Dinge verschlampt werden, dass man Schulterzucken das einfach zur Kenntnis nimmt, wenn mal wieder was abbrennt. Sondern dann, wenn wir die Dinge wahrnehmen, und dann bekommen die von alleine einen Wert und dann steigt automatisch so deine Aufmerksamkeit einfach. Das ist einfach unaufmerksam sozusagen, weil es halt keinen Wert hat. Und das ist so zum Ende hin halt echt meine Message so, ey, es geht darum, diese Kontinuität mal wieder zu entdecken. Und nicht einfach das so hinzunehmen, ja, hey, wir verrohen halt immer mehr. So. Das muss nicht so sein, ich weigere mich dagegen. Ja. Das hätte ein Oswald Spengler gesagt, hey, Stauner, was regst du nicht auf? Das ist der Lauf der Zeit. Jetzt geht es halt nach unten, macht ja nichts, geht dann irgendwann auch wieder nach oben. So. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. So, ich glaube, es liegt halt schon auch in unseren Händen. So. Und es heißt halt nicht, dass es immer nur nach oben geht oder sowas. Aber es, was in unseren Händen liegt, ist einfach auch zu erkennen, welche unglaublich lange Linie wir haben, weißt du, wie alt Leben hier schon, auch hier in Europa ist. Und wenn du das erkennst, dann hat das einen Wert. Für mich hat das einen Wert. Mir gibt es Kraft. Für mich ist das wertvoll. Und dementsprechend sind auch diese Dinge wertvoll zu erhalten. Und ich stehe dafür ein. Und nicht nur nach meinem persönlichen Gusto. Natürlich, mir persönlich ist jetzt die tausendjährige Linde noch viel wichtiger als irgendwie so eine Heiligenfigur. Aber ich stehe genauso auch für diese Heiligenfigur ein oder für die Kirche oder sowas. Auch wenn ich diese religiösen Narrative kritisiere, stehe ich immer da ein für Tradition, ne? Und weil es einfach einen Wert hat. Was uns einen Wert gibt, was sich eben einbettet in diese lange Perlenkette. Und dann merkst du, du bist gar nicht allein. Weißt du, bis jetzt sind wir die Perle, die wir jetzt sind. Jetzt sind wir am Start. Hier und jetzt. Wow, jetzt ist unsere Zeit. Jetzt lass uns auch schon diese Welt gestalten und vielleicht einen Schritt weit voranbringen. So. Aber die Leute, heute haben wir dieses moderne Weltbild. Ja, es ist alles nur Zufall. Das ist so dieser Nihilismus. Da erkennen die Leute nicht mehr, dass sie Teil sind von dieser großen Perlenkette. Das erkennen sie nicht mehr. Sondern sie fühlen sich alleine, du bist einfach reingeschmissen in das Leben. Und es ist einfach so ein großer Ego-Zirkus. Survival of the fittest, Ellenbogen raus. Und dann guck, dass du möglichst viel Kohle zusammenraffst. Dann kannst du dir auch so ein tolles Auto kaufen. So. Aber ich meine, das ist armselig. Ich weiß, nach außen ist es reich, aber es ist armselig. Der Reichtum ist doch hier drin. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Medizin eben gegen diese von mir so ja, fast schon diagnostizierte Krankheit, die einfach kulturferne ist. Und mit Kultur meine ich auch nicht nur eben diese Hochkultur, irgendwelche Opernhäuser oder irgendwelche Schmuckstücke von irgendwelchen Königen, sondern mit Kultur ist für mich genauso auch eben die tausendjährige Linde gemeint. Mit Kultur ist für mich, das sind auch die ganzen kleinen Sachen im Alltag auch. Das ist, was Kultur ist. Und dafür einzustehen. Aber das erstmal überhaupt mal wertschätzen. Aber wertschätzen kannst du es eben nur, wenn du es überhaupt erstmal erkennst und anschaust. Und ja. Und das ist übrigens auch, das ist jetzt das Letzte, was ich sage, das ist auch das, was einer von den Motivationen ist für meine Arbeit hier. Weil ich ganz oft bringe ich so Themen, wo ich mir einfach, die bringe ich einfach nur, um zu zeigen, hier, guck mal, wie besonders es ist. Es ist nicht spannend. Guck mal, es ist nicht erstaunlich, wo wir leben. Also, und das würde ich jetzt genauso machen, wenn ich in Japan wäre. Es ist völlig wurscht. Ich bin jetzt kein Nationalist oder so. Aber ey, guck doch mal um dich rum. Leben ist wirklich lebenswert. Es ist schützenswert. Und es ist nicht einfach nur irgendwie so ein mieses Ding, so man ist hier reingeboren und das, diese Erde ist einfach nur sein Hurenhaus und wer am verschlagensten ist, der hat die meisten Chancen. Oh. Das ist armselig. Das ist armselig. Sondern ey, der Reichtum ist doch in uns und auch in unserem Erbe. Und mit Erbe meine ich nicht nur eben dieses materielle, jetzt irgendwie Kunstwerke, sondern das Erbe ist eben genauso ein tausendjähriger Baum. Das ist genauso ein heiliger Fels oder ein Berg oder ein Fluss oder auch einfach nur alles, was halt da ist, ist wieder wertschätzen. Ne? Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Als Diskussionsgrundlage wenigstens gedient und schreibt es in eure Kommentare rein, freue ich mich immer, lese ich auch immer und wobei nicht immer, es kann ich auch nicht versprechen, ich will ehrlich sein, also ich lese viel, aber ich lese dann auch nicht alles, weil es einfach auch so viel ist, aber ich nehme das auf jeden Fall wahr, wenn dann Dinge auch in Bewegung kommen und das tut mir auch gut, wenn dann Feedback kommt und ja, damit komme ich zum Ende, vielen Dank, unterstützt uns weiterhin und hey, du bist die Kultur. Du, jeder von uns. Ja? Und das, du bist was wert. Schmeiß nicht einfach weg. Ja? In diesem Sinne, ciao.